Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Dr. Volker Stiel. Er war mehr als 11 Jahre Chief Product Expert bei der SAP und heute gibt er als Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt sein Wissen an andere weiter. Auf seinem Blog hat er seine Vision niedergeschrieben und diese werde ich jetzt kurz wiedergeben, denn sie wird die Richtung für das heutige Gespräch vorgeben. Prozesse sind das Nervensystem von Unternehmen und Wirtschaft. Sie sind der Ausgangspunkt aller Digitalisierungsüberlegungen und sind für Unternehmen jeglicher Art, Größe, für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe überlebenswichtig. Und ihre Bedeutung wächst zusehends, denn sie sind der Schlüssel zu neuen digitalen Geschäftsmodellen. Darüber soll es auch heute gehen. Hallo und herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist.
Ja, Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch mit dabei zu sein und freue mich jetzt riesig auf den Austausch.
Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und wir steigen jetzt gleich mal ein. Ich habe es schon kurz beschrieben, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, aber gib es gerne nochmal in ein paar Sätzen wieder. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
Ja, ich kann, denke ich, sagen, dass ich ein IT-Dinosaurier bin. Mache jetzt seit 40 Jahren IT, also seit 82 etwa bin ich da reingekommen. Bin ein gebürtiger Informatiker, das heißt, habe Informatik studiert. Und was habe ich mein ganzes Berufsleben über gemacht? Ich habe Prozesse automatisiert. Das fing schon an in einem ersten kleinen Unternehmen, heute würde man sagen ein Startup. Und da haben wir Kläranlagen automatisiert. Das mag jetzt den einen oder anderen sicherlich überraschen, aber so habe ich tatsächlich angefangen. Dann kamen 12 Jahre Siemens, wo wir interne Prozesse automatisiert haben. Und dann kamen die von dir angesprochenen Jahre bei der SAP. Und da konnte ich natürlich durch direkten Kundenkontakt sehr viel Einblick in deren Prozesse bekommen und natürlich, wie die sie automatisiert haben. Ja, und seit 2016 bin ich jetzt an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Wirtschaftsinformatik und die Entwicklung von Unternehmensanwendungen sind da mein Themen. Und darüber hinaus beschäftige ich mich auch in der Freizeit mit Architekturen, bin da in der Richtung auch ein Tüftler, ja, und aus dieser Tüftelei ist eben der prozessgesteuerte Ansatz gekommen, der hoffentlich die Prozessautomatisierung auf ein neues Niveau hebt. Und das wird sicher spannend sein, darüber mit dir zu diskutieren. Ganz zum Schluss vielleicht noch als Info, habe ich jetzt gerade die sogenannte PDRify-Initiative gegründet. Die hat als Ziel, die Qualität in der Prozessautomatisierung hochzuhalten und ganz neu bin ich jetzt auch dabei mit 3 Mitstreitern, die auch in Digitalisierungsthemen unterwegs sind, den prozessgesteuerten Ansatz in der Breite auszurollen. Und auch das wird ja Thema der heutigen Diskussion werden.
Es freut mich auf alle Fälle, dass du da heute dein gesamtes Wissen mit uns teilst. Und ich habe mich ja im Vorfeld schon ein bisschen eingelesen in deinem Blog, in die verschiedensten Artikel. Und was mir aufgefallen ist, du achtest extrem darauf. Man muss dazu sagen, eigentlich sollte jeder darauf achten. Aber bei dir ist es mir aufgefallen, dass du extrem darauf achtest, diese 2 Begriffe, Digitalisierung, digitale Transformation, zu trennen. Ich weiß oder ich hoffe auch, dass die meisten, die hier zuhören, diese Begriffe auch gut trennen können. Aber wir alle wissen, wichtige Sachen kann man im Prinzip nicht oft genug wiederholen. Deswegen erzähl mal ganz kurz in deinen Worten, wie kann man diese Begriffe trennen und warum ist es überhaupt wichtig, diese Begriffe zu trennen?
Eine ganz spannende Frage. Grundsätzlich gibt es die Digitalisierung und die digitale Transformation ja seit es Computer gibt. Sie wird jetzt im Prinzip neu belebt und sie hat tatsächlich 2 interessante Aspekte, auf die ich noch zu sprechen komme. In beiden Begriffen, Digitalisierung und digitale Transformation, kommt auch dieses Wörtchen digital drinne vor. Ja, und das bedeutet letztendlich, dass wir Dinge durch den Einsatz von IT realisieren. Und ich spreche daher heute auch sehr oft von der neuen Digitalisierung, der neuen digitalen Transformation, eben wegen der 2 Besonderheiten, nämlich die Schnelligkeit und dass die Softwareentwicklung mit zu den Kernkompetenzen von Unternehmen werden muss. Das sind schon mal 2 ganz wichtige Aspekte, auf die ich dann gleich auch nochmal zu sprechen komme. Ich habe zu dieser Unterscheidung auch einen längeren Artikel geschrieben, können wir auch später noch verlinken. Aber ich möchte an zwei konkreten Beispielen aus meinem Leben zeigen, wie Digitalisierung und digitale Transformation sich unterscheiden. Als ich in die Webentwicklung eingestiegen bin, da hatten wir in unserer Abteilung noch so ein klassisches altes Abwesenheitsbuch. Du bist reingekommen und du weißt, in den nächsten Tagen hattest du entweder Urlaub oder warst bei einem Kunden. Und dann haben wir das händisch in dieses Abwesenheitsbuch reingetragen, damit jeder wusste, okay, der oder die Person ist dann nicht da. Und was habe ich gemacht, als dann die Web-Ära begann? Ich habe schlichtweg und einfach eine Datenbank hergenommen, eine kleine Web-Anwendung darüber gelegt und damit habe ich eine erste kleine Digitalisierung gemacht. Also etwas, was analog war, überführt in seine digitale Form. Die digitale Transformation erkläre ich an dem Beispiel der Kläranlagensteuerung, von der ich schon gesprochen habe. Man muss sich das überlegen, das war 88, 89 und da haben wir im Prinzip mit unseren damaligen Lösungen die gesamte Kläranlage inklusive Pumpwerke am Chiemsee, am schönen Chiemsee automatisiert durch komplett neue Prozesse. Das war im Prinzip schon ein Vorläufer von den heutigen Internet of Things Szenarien. Da haben sich die Pumpwerke gemeldet, haben ihre Signale geschickt. Wenn dort bestimmte Muster erkannt wurden, wurde entsprechend reagiert. Also wirklich par excellence ein Beispiel der digitalen Transformation, wo es um neue Geschäftsmodelle, um Innovation auf Prozessebene geht, das einem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bringt. Daran kann man es, denke ich, ganz schön erklären. In der jüngsten Zeit kann man Apple als Beispiel heranziehen. Man muss sich das vorstellen, ein Hardwarehersteller. Und auf einmal kommt er mit der Idee daher, einen iPod einzuführen und damit die gesamte Musikindustrie zu revolutionieren. Wir sehen vordergründig nur den iPod. Aber was im Hintergrund an neuen Prozessen aufgebaut werden musste, damit zum Beispiel die Musik entsprechend zur Verfügung gestellt werden konnte, im ersten Schritt zum Download, jetzt wird ja mittlerweile mehr gestreamt, ja, und die Geschäftsmodelle, dass man Tonträger verkauft, wurde ja völlig über den Haufen geschmissen durch eben diese neuen Möglichkeiten. Begleitet natürlich durch eine Vielzahl von Prozessen, die im Hintergrund werken. Und das ist ganz typisch für eine digitale Transformation. Auf den Artikel, den ich geschrieben habe, gab es übrigens eine schöne Rückmeldung von dem Herrn Georg Kästle. Der hat es ganz einfach runtergebrochen. Digitalisierung wird durch Technologie gemacht und digitale Transformation wird durch Menschen gemacht. Und das finde ich auch einen sehr schönen Vergleich und macht auch insbesondere deutlich, dass in der digitalen Transformation sehr viel Kreativität eingebracht werden muss, um eben diese neuen Geschäftsmodelle durch Prozesse zu realisieren. Damit hat er es sehr schön auf den Punkt gebracht. Es hat aber auch Auswirkungen auf die Projekte, um da mal auf die Unterschiede hinzuweisen. Bei einer Digitalisierung gehe ich bottom-up vor. Das heißt, ich schaue mir mal die Ist-Prozesse an und gucke, an welcher Stelle ich eine Ersetzung vornehmen kann. Bei einer digitalen Transformation gehe ich top-down vor. Ich erstelle mir meinen Prozess, wie ich ihn idealerweise haben möchte und realisiere ihn entsprechend. Und die offensichtliche Gemeinsamkeit von den beiden, und das ist mir sehr wichtig, es geht immer um Prozesse. Ja, und zwar um Prozesse aller Art. Nicht nur Geschäftsprozesse, die irgendwie fachlich, sondern eben, wie ich an dem Beispiel der Kläranlage gezeigt habe, auch sehr techniknah. Und dann stellt sich doch die Frage, wie können wir gescheit über Prozesse diskutieren? Und da komme ich auf einen Punkt zu sprechen, der für mich für beide Themen, Digitalisierung und digitale Transformation, ganz wichtig ist, nämlich, dass ich eine gemeinsame Sprache verwende, um über Prozesse reden zu können. Und die ist für mich unabdingbar mit BPMN verbunden, der Business Process Model und Notation. Und für mich ist eine Digitalisierung bzw. digitale Transformation ohne BPMN beispielsweise undenkbar. Und jetzt frage ich dich, ich glaube, du hast jetzt mehr als 40 Podcasts gemacht, oder?
Ganz genau, es sind, glaube ich, 41 aktuell.
Mhm. Und in wie vielen von diesen Podcasts habt ihr über BPMN gesprochen?
Über BPMN tatsächlich noch nicht im Detail. Deswegen freut es mich umso sehr, dass wir heute diesen Begriff wirklich mal, weil so wie du gerade gesagt hast, es ist quasi das Fundament und deswegen freut es mich extrem, dass wir genau darüber heute und auch wahrscheinlich in ein, zwei weiteren Folgen, wir werden sehen, darüber eben im Detail sprechen.
Ja, und genau diesen Punkt. Ja, wie kann es sein, dass wir über Prozessautomatisierung sprechen, aber noch nie über BPMN gesprochen haben? Das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Und das ist für mich unabdingbar, dass BPMN ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung und der digitalen Transformation ist. Ich muss noch auf die zwei Besonderheiten eingehen, die ich schon mal ganz kurz angesprochen habe, nämlich, dass die Softwareentwicklung zur Kernkompetenz der Unternehmen werden muss. Das ist eine Besonderheit der neuen Digitalisierung bzw. digitalen Transformation. Und das ist für viele Unternehmen tatsächlich schon ein Riesenhindernis. Also ich weiß es durch Kundengespräche. Ich war bei einem mittelständischen Textilunternehmen und die hatten zwei Leute in der IT. Ja, und da frage ich mich, wie wollen Sie in dieser stürmischen Zeit zukünftig längerfristig bestehen? Das wird jetzt zwar noch eine Weile gut gehen, aber längerfristig sehe ich da ein Problem. Oder ich habe mit einem Vertreter einer Bank gesprochen. Na, die haben jetzt eine neue Standardsoftware eingeführt und dann habe ich ihnen auch erzählt, was ich so mache. Nee, das ist nicht interessant für uns. Wir wollen in die Softwareentwicklung nicht einsteigen. Und da bin ich der Meinung, da muss ein gehöriges Umdenken stattfinden. In dieser neuen digitalen Transformation kommt man meiner Meinung nach nicht umhin. Punkt 1. Und der zweite gravierende Punkt, und der ist, das habe ich auch aus deinen Podcasts, die du bisher veröffentlicht hast, und den Interviewpartnern immer wieder rausgehört, die Geschwindigkeit. Das Tempo ist tatsächlich atemberaubend und darauf muss man sich jetzt auch langfristig einstellen. Schnelligkeit ist für mich sowas wie das Synonym der neuen digitalen Transformation geworden.
Und du hast jetzt schon viele, viele Punkte angesprochen und wir müssen uns da jetzt mal sukzessive durch die einzelnen Punkte durcharbeiten. Als erstes habe ich rausgehört, Unternehmen weigern sich so ein bisschen vor dem Thema Softwareentwicklung. Und wenn ich über Softwareentwicklung speziell jetzt innerhalb von Unternehmen nachdenke und was ich auch in der Vergangenheit mitbekommen habe, ist Schnelligkeit nicht gerade ein Freund, sondern eher der Feind. Also im Prinzip, es dauert alles extrem lange und es geht nicht extrem schnell. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite den Markt betrachtet, dauert nicht viel extrem lange, sondern der Markt ist extrem, extrem schnell. Und jetzt wäre da mal spannend, mit welchen Mitteln versuchen denn Unternehmen heutzutage, diese Schnelligkeit überhaupt aufrechtzuerhalten, dass sie da wirklich am Ball bleiben?
Das ist wahrscheinlich eine der spannendsten Fragen, die sich viele in den Unternehmen stellen. Und ich habe jetzt mal ganz spontan überlegt, in welche Richtung gehen die Unternehmen, um dieser Schnelligkeit gerecht zu werden. Und wenn ich in Unternehmen reingehe und ich spreche über mögliche neue Lösungen, dann ist der erste Reflex, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber der erste Reflex ist immer kaufen. Ja, schauen wir mal, was es am Markt gibt und dann kaufe ich das. Das ist über viele Jahre sicherlich eine gute Option gewesen. Ich wage aber zu bezweifeln, ob es im Zeitalter der neuen digitalen Transformation noch der richtige Weg ist.
Ich möchte da vielleicht ganz kurz reingrätschen, weil ich glaube, das muss man wirklich unterstreichen, weil die meisten Unternehmen gehen tatsächlich so vor, dass sie im Hinterkopf schon eine Technologie haben. Das heißt, die lesen irgendwo von RPA zum Beispiel. Die lesen irgendwo von Low-Code, No-Code-Plattformen, dass das aktuell ein Trend ist, dass das spannend ist und springen sofort in diese Richtung, hinterfragen aber gar nicht, was wollen wir denn überhaupt zukünftig erreichen? Und da spielt natürlich eben genau dieser erste Gedanke, wie sieht denn der aktuelle Prozess aus und welches Ziel möchten wir mit dem zukünftigen Prozess erreichen? Ist einfach der wichtigere Gedanke, als immer gleich die Technik oder die potenzielle Technologie im Hinterkopf zu haben.
Definitiv. Ja, und vor allen Dingen muss man sich der Konsequenzen bewusst sein. Und diese Konsequenzen spielen für die Zukunft in den Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Und schauen wir uns die Konsequenzen beim Kauf von Software an. Der erste Punkt ist, indem ich eine Software kaufe, ja, ich spreche jetzt noch nicht einmal von Technologien, sondern wirklich von fertigen Lösungen, dann bekomme ich damit keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Weil die Konkurrenz kann genau dieselbe Software kaufen und ist innerhalb relativ kurzer Zeit auf demselben Stand. Also kein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil. Und damit habe ich auch keinerlei Innovationsvorsprung. Ich habe keine Differenzierung. Ich habe keine Flexibilität. Das sind Blackboxen und ich habe große Probleme, in diesen Prozessen, die sich darin verbergen, irgendwelche Dinge einzubringen, um meine Individualität durchzusetzen. Oder wenn sich die Marktgegebenheiten ändern, wie schnell kann ich da reagieren? Und was ich für ganz fatal halte, ist, dass man praktisch keine Transparenz hat. In diesen Kisten werden ja Prozesse abgewickelt, dabei steht ja gar kein Zweifel. Aber ich weiß nicht, wo die sich befinden. Ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Ich weiß nicht, wie es nachher weitergeht. Und das halte ich für ganz gravierende Entwicklungen, die für die digitale Transformation aber entscheidend sind, um schnell anpassbar zu sein. Wir sagen in der Informatik, dadurch werden technische Schulden aufgebaut. Und dieser Begriff der technischen Schulden, den sollten Unternehmen sehr, sehr ernst nehmen. Was ist damit gemeint? Letztendlich sind es die Konsequenzen von schlechter technischer Umsetzung innerhalb von Software. Und diese Konsequenzen, die sind massiv. In der letzten Folge, die ich gehört habe, hattest du ja den Herrn Sieber interviewt und er hat Einblicke gegeben, in welche Richtung er die IT weiterentwickelt. Und die IT spielt in der digitalen Transformation natürlich die Schlüsselrolle. Die müssen das am Ende des Tages umsetzen, warten, betreiben etc. Und die sind ja allein schon durch die Grundlast, ne, durch die Standardtätigkeiten, die sie durchführen, sind sie ja schon relativ ausgefüllt. Und wenn dann immer noch neue technische Schulden draufgesattelt werden, ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann gar keine Luft mehr bleibt, für die IT-Abteilungen Innovationen voranzutreiben. Und das finde ich gerade die fatale Entwicklung. Und das wird forciert durch den Aufbau technischer Schulden. Und wenn jetzt ein Unternehmen diese Strategie und diesem Reflex immer weiter folgt, kaufen, 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 dann steigt dadurch die technische Schuldenlast. Ja, die Systeme müssen weiter gepflegt werden, da müssen Release-Updates eingespielt werden, Benutzerkennungen eingespielt, die müssen verbunden werden mit anderen Systemen. Das ist Grundlast. Ja, ganz zu schweigen dann noch von den projektspezifischen Anforderungen, wenn man etwas in die Cloud überführen möchte oder solche Geschichten. Und das meine ich damit. Und wir brauchen aber, um in der digitalen Transformation erfolgreich zu sein, brauche ich eine handlungsfähige IT. Und das wird eben konterkariert durch solche Reflexe. Und damit beginnt eine Abwärtsspirale, auf die Unternehmen achten müssen. Und dadurch wird für mich aus meiner Sicht der Schieberegler, den man zwischen Build, also bauen, und Buy, also kaufen hat, der verschiebt sich, bedingt durch diese neue digitale Transformation und die Schnelligkeit. Wo man vorher den Schieberegler noch relativ weit in Richtung Buy gemacht hat, also man hat eher mal was gekauft, geht die jetzt ganz massiv in die andere Richtung, um nämlich die Handlungsfähigkeit zu bewahren. So, und dann sind wir bei den nächsten Möglichkeiten. Du hattest einige davon auch schon angesprochen gehabt. Programmierung. Okay, ich kaufe nicht, ich programmiere. Aber auch Programmieren hat Konsequenzen. Es ist langsam, fehleranfällig, auch schwer zu warten, unflexibel und auch wieder keine Transparenz. Heißt, weiterer Aufbau technischer Schulden. Und das ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Das ist Informatik-Steinzeit. Dann No-Code, Low-Code. Ne? Wie viele zusätzliche Risiken hole ich mir damit ins Boot? Die Herstellerabhängigkeit. Der Wechsel, wenn ich auf eine andere Plattform gehen muss, weil die meinen Anforderungen nicht mehr genügt, ist mit enormen Kosten verbunden. Weiß ich, wer von diesen Plattformen überlebt? Was ist, wenn ich an die Grenzen der Plattform stoße? Wie ist es mit der Erweiterbarkeit? Ja, ich war selber mal Produktmanager. Ich wurde dann immer wieder von den Kunden kontaktiert, bring uns doch noch dieses Feature ein, bring uns doch noch dieses Feature ein. Mit dem Ergebnis, dass das Produkt immer größer und immer größer, immer unhandhabbarer wurde und endete dann in einem Feature-Moloch. Und das ist eine große Gefahr. Ja, und so weiter und so weiter. Und du hattest auch schon RPA angesprochen. Das ist für mich ohnehin ein rotes Tuch, wenn ich das an der Stelle sagen kann, weil es schlichtweg und einfach die schlechteste Schnittstelle zu einem System darstellt, die fragilste Schnittstelle. Und wenn sich der Einsatz wirklich nicht vermeiden lässt, dann sollte aber immer ein Ablaufdatum mit daran versehen sein, wann diese RPA-Anwendung wieder abgebaut wird. Denn RPA ist ja nichts anderes als automatisiertes Ausfüllen von Benutzermasken. Und wir wissen selber, wenn ein neues Release von der Software kommt, dann ändern sich die Masken wahrscheinlich am ehesten und dann fällt diese Software eben auf die Nase. Und ja, alle in Summe ist meine Quintessenz, dass Unternehmen sich das nicht mehr leisten können. IT ist durch das Alltagsgeschäft schon hochgradig belastet und wir können nicht noch immer weiter draufsatteln. Und wenn ich da ein Bild zu angeben darf, dann ist es wie ein Sportwagen. Ja, die IT sitzt in diesem Sportwagen und fährt mit diesem Sportwagen auf eine Betonwand zu und mit jeder von diesen zuvor genannten Möglichkeiten, Technologien, drückt man noch mehr auf dieses Gaspedal und hofft, dass diese Betonwand dann irgendwann mal zur Seite hüpft, nur das wird sie nicht tun. Und das sehe ich als Riesengefahr. Und was wir dadurch lernen ist, dass durch diese neue digitale Transformation die Karten neu gemischt werden. Das, was über eine lange Zeit funktioniert hat, ne, war wunderbar über eine lange Zeit, das funktioniert jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, es macht die Situation nur noch schlimmer. Alle Maßnahmen sind kontraproduktiv und viel zu kurz gedacht. Man werkelt, ja, ich sage immer ganz gerne, man doktert an den Symptomen herum, aber man löst das Gesamtproblem nicht. Und wir brauchen etwas, was dort gegenwirkt, eine ganzheitliche Ansicht und das eben dafür sorgt, dass diese technischen Schulden nicht weiter aufgebaut werden.
Und wir müssen da gleich, du hast jetzt viele spannende Themen gleich wieder angeschnitten und wir arbeiten uns auch da wieder Schritt für Schritt durch. Das erste wäre mal, du hast angesprochen, Standardsoftware oder individuelle Software. Jetzt muss man ja auch sagen, es gibt auch Standardprozesse und unternehmensspezifische Prozesse. Was ist deine Meinung dazu? Kann man Standardsoftware gar nicht im Unternehmen einsetzen und soll man alles selbst individuell gestalten oder gibt es für Standardsoftware auch spezifische Einsatzmöglichkeiten?
Ich denke, da müssen wir realist genug sein, dass wir nicht sagen können, wir entwickeln jetzt auf einmal alles von Grund auf neu. So vermessen bin auch ich nicht. Und von daher hat Standardsoftware nach wie vor seine Berechtigung. Aber ich ergänze an der Stelle immer so viel Standardsoftware wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und diese Aussage ist auch begründet eben durch diese Trends, die sich dort abzeichnen und mit den Konsequenzen, die gekaufte Software mit sich bringt. So, und jetzt nach den Sinn, was sind so typische Szenarien? Tatsächlich, ne, wenn du die Frage stellst, Standardprozesse gegenüber Kernprozessen, das ist nicht so leicht zu beantworten. Warum nicht? Weil für ein Unternehmen ein bestimmter Prozess ein Standardprozess ist, für ein anderes Unternehmen ist es aber ein Kernprozess. Das heißt, die Antwort auf diese Frage ist höchst individuell. Nehmen wir einen Recruiting-Prozess. Ja, für eine Personalleasing- oder Zeitarbeitsfirma hat der Recruiting-Prozess einen ganz anderen Stellenwert als für alle anderen Unternehmen. Und genau dieser Punkt, Christoph, macht es auch so schwer, eben sich für eine Standardsoftware zu entscheiden. Denn wer sagt mir denn, dass was momentan für mich noch ein Standardprozess ist, in der Zukunft nicht auf einmal zu einem Kernprozess wird, den ich beeinflussen möchte, wo ich Zugriff drauf haben möchte, den ich nach meinen Wünschen schnell anpassen kann. Und wenn ich dann eben den in der Standardsoftware irgendwo programmiert suchen muss, dann habe ich einfach ein Problem, das an die entsprechenden Gegebenheiten anzupassen. Und das ist eine enorme Gefahr. Und deswegen muss man zukünftig vorsichtiger sein, den Kaufknopf zu drücken, wenn ich es mal so formulieren kann. So, auch das ist letztendlich eine Folge der neuen digitalen Transformation.
Als nächstes würde ich gerne auf das Thema Abhängigkeit nochmal eingehen. Jetzt wird die eine oder andere Person denken, okay, ich habe im Prinzip immer zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich kaufe Software ein und bin abhängig vom Anbieter. Die zweite Möglichkeit ist, ich entwickle selbst und bin dann abhängig von den eigenen Mitarbeitern und auch die können irgendwann mal das Unternehmen verlassen und das Wissen wird leider oft damit mitgenommen. Wie ist deine Ansicht dazu?
Meine Ansicht dazu ist eine ganz einfache, nämlich indem man durch neue Entwicklungsmethoden dieses Wissen explizit macht und dann sind wir nämlich schon in der Richtung, wo auch mein prozessgesteuerter Ansatz schlägt, nämlich Prozesse können wir durch BPMN visualisieren und wir können sie, und das ist Gegenstand eben des prozessgesteuerten Ansatzes, eben genauso auch ausführen. Das heißt, dieses Wissen wird jetzt explizit gemacht. Und deswegen glaube ich, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass die althergebrachte Weise, nämlich Prozesse zu programmieren, wo dann die Prozesse im Code versteckt sind, wo die Einarbeitungszeit enorm hoch ist, nicht mehr zeitgemäß ist. Eben durch ausführbare BPMN-Modelle wird alles explizit gemacht. Ergänzend zu BPMN gibt es ja noch den Standard DMN, Decision Model and Notation. Damit mache ich Entscheidungslogik explizit. Und auf diese Art und Weise habe ich einen Fahrplan, nämlich durch diese grafischen Prozessmodelle, wo sich was befindet. Und damit reduzieren sich die Einarbeitungszeiten und somit kann dieses Wissen auch das Unternehmen nicht verlassen. Und das ist das Faszinierende und lieferst letztendlich auf deine Frage hin, öffnest du das Tor eben zu dem prozessgesteuerten Ansatz, der meiner Meinung nach eben der Ausweg aus diesem Dilemma, in dem sich die Unternehmen befinden, bildet.
Und wir können da auch gleich als nächstes drauf eingehen. Du hast jetzt vorher das schöne Bild gezeichnet. Die IT oder das Unternehmen befindet sich aktuell in einem Sportwagen und fährt mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wand zu. Jetzt möchte man natürlich nicht, dass dieses Szenario irgendwann mal eintritt. Und deswegen sprechen wir mal darüber, wir haben jetzt gerade die Probleme, die Herausforderungen analysiert. Sprechen wir lieber darüber, wie können wir diese Probleme oder Herausforderungen so schnell wie möglich und so effizient wie möglich und so nachhaltig wie möglich lösen.
Fassen wir nochmal zusammen. Der Punkt mit der höheren Geschwindigkeit, der ist nicht wegzudiskutieren, den brauchen wir. Wir werden ihn aber nicht mit mehr Personal lösen können. Denken wir auch mal an den demografischen Wandel. Und wir werden ihn auch nicht lösen mit den Mitteln, die wir zuvor diskutiert haben. Sondern, wie ich es immer ganz gerne formuliere, wir brauchen eine Produktivitätssteigerung mit Köpfchen und nicht mit Tools. Wir brauchen eine neue Basis, die es uns ermöglicht, die technischen Schulden abzubauen. Wenn wir die technischen Schulden abbauen, bekommt die IT wieder mehr Kapazität, mehr Freiheiten, die dann zielgerichtet in Innovationen überführt werden können. Das heißt, wir packen die Wurzel des Übels an und doktern nicht mehr rum. So, und auf diese Art und Weise stellen wir dann die Handlungsfähigkeit der IT wieder her. Und der Ausweg dafür ist der prozessgesteuerte Ansatz. Was ist jetzt der prozessgesteuerte Ansatz? Und jetzt werde ich gleich wahrscheinlich ein paar Falten auf der Stirn deiner Zuhörer sehen, denn es ist nichts, was man kaufen kann. Denn das passt ja nicht zur neuen digitalen Transformation. Wir hatten schon drüber gesprochen, man muss selber Hand anlegen. Deswegen ist der prozessgesteuerte Ansatz eine auf BPMN-Prozessmodellen basierende Methodik. Es ist eine Methodik, wie ich Projekte angehe, wie ich die Projekte abwickle und natürlich insbesondere, wie ich dann meiner Meinung nach Prozesse richtig implementiere. Und die sind geeignet, diese Methodiken, die ich dort entwickelt habe, um digitale Transformationsprojekte, die auf Prozessen basieren, umzusetzen. Und zwar beliebige Abläufe. Ob das technische sind oder stark fachlich orientierte, das, was man gemeinhin als Geschäftsprozess meint, das ist egal. Ja? Und es reicht, wie du auch schon in der Einleitung gesagt hast, ja, für die Ein-Mann-Person, da können wir die Prozesse mitmachen, bis hin eben zu den Großkonzernen. Also das skaliert diese Methodik natürlich über sämtliche Unternehmensgrößen hinweg. Und diese Methodik hat im Prinzip alles vorgedacht. Ja, man muss es lernen, das ist klar, und anwenden. Aber dann kommen die Zahnrädchen, die ich als Bild hier immer ganz gerne verwende. Und ich verwende da auch ganz gerne das Bild des Schweizer Uhrwerks, die dann ineinandergreifen und eben die Umsetzung solcher Prozessprojekte ermöglichen. Was gehört dazu? Das fängt schon bei der Zusammenarbeit an. Ich habe das BizDevs genannt für Business und Development. Also habe ich bewusst als Modell gegen DevOps gestellt. BizDevs deutet einfach an, dass von Projektanfang an Entwicklung und Fachabteilung ganz eng zusammenarbeiten und gemeinsam die Verantwortung für dieses Projekt übernehmen. Dann die prozessgesteuerte Methodologie, also die Entwicklung von den Prozessmodellen, beispielsweise top-down und losgelöst von irgendwelchen Systemen, gehört damit dazu. Und idealerweise nimmt man auch keine Ist-Aufnahme. Ne? Wenn ich in Projekte, die mit Prozessen zu tun habe, einsteige, heißt es immer, ja, dann machen wir mal eine Ist-Aufnahme. Das ist für Digitalisierungsprojekte, wie schon gesagt, okay, da gehe ich bottom-up vor. Aber jetzt gerade für die digitalen Transformationsprojekte ist das natürlich nicht die geeignete Vorgehensweise, sondern da gehe ich top-down vor, entwickle meine Prozessmodelle und vor allen Dingen berücksichtige ich bei diesen Fachmodellen die IT-Landschaft überhaupt nicht. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, funktioniert aber wunderbar. Dann das prozessgesteuerte Denken ist stark beeinflusst von sogenannten Process Engines, die ich bei der Modellierung schon im Hinterkopf behalte. Process Engines erlauben die Ausführbarkeit von BPMN-Modellen, ist eine neue Infrastrukturkomponente vergleichbar zu Datenbanken. Datenbanken sichern die transaktionale Verwaltung von Daten. Process Engine sorgen für die Ausführung auf dem BPMN-Standard basierender Prozessmodelle. So muss man das sehen. Sind also nicht zu verwechseln mit No-Code-Low-Code-Plattformen. Ich setze dort auf einen Standard auf und wenn mir diese Process Engine nicht gefällt, dann nehme ich mein BPMN-Modell und lasse es halt auf einer anderen Process Engine ablaufen. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Kriterium, eben nicht abhängig zu werden von dem Lieferanten einer bestimmten Ablaufumgebung. So, mit einher kommt dann auch eine prozessgesteuerte Architektur. Wie oft erlebe ich bei Implementierungsprojekten, dass man über die Architektur diskutiert? Ja, und da wird hin und her überlegt, wie man was machen kann. Beim prozessgesteuerten Ansatz ist die Architektur da. Sie ist als Blaupause verfügbar. Ich wende sie nur an. Allein dadurch erspare ich mir sehr viel Zeit. Dann die prozessgesteuerte Entwicklung, die sich ganz stark an dem Separation of Concerns Prinzip orientiert. Dadurch bekomme ich maximale Parallelität. Das typische Erkennungszeichen von prozessgesteuerten Projekten ist der, dass ich sehr viel Zeit in die Prozesse investiere. Da diskutiert man lange drüber. Ja, und mancher Vorgesetzter wird schon unruhig. Er kommt an, kann man schon was sehen? Und dann wird man bei solchen Projekten sagen, nein, wir müssen erstmal über die Prozesse sprechen. Denn das Schöne ist, und deswegen heißt es auch prozessgesteuerter Ansatz, wenn der Prozess dann steht, dann gibt er die Richtung vor. Jeder Schritt sagt mir, da kommt ein UI hin, da kommt ein Service hin, dort kommt eine Entscheidung hin. Und die kann ich dann zielgerichtet entwickeln. Und das ist das Schöne. Danach geht das nämlich sehr schnell, weil Routine da ist. Und dann kommt der Speed in ein solches Projekt rein und ist damit deutlich, deutlich schneller, als wenn ich so etwas programmieren würde. Also das ist die prozessgesteuerte Entwicklung. Und dann gehört zu einer prozessgesteuerten Anwendung natürlich auch einen gewissen Satz an Technologien. Ich brauche eine Process Engine für BPMN-Ausführung. Ich brauche eine Regel-Engine, um damit Entscheidungen ausführen zu können. Und ich brauche etwas zur Integration, denn natürlich müssen wir auf die existierenden Systeme zugreifen können. Das ist auch alles in der Architektur berücksichtigt. Und das Schöne ist, was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist nicht irgendwie ein theoretisches Gebäude, sondern das hat sich auch in der Praxis bewährt. Und man bekommt auf diese Art und Weise Anwendungen auf Basis visueller Prozessmodelle, die ich auch im Betrieb so sehen kann. Das heißt, ich kann immer genau sehen, wie viele Prozesse laufen gerade, wo befinden sich diese Prozesse, ist was falsch gelaufen, muss ich eingreifen, etc. Alles visuell. Und allein das bringt schon einen enormen Vorteil und entlastet die IT ganz enorm. Und dadurch, dass ich BPMN-Modelle als Basis nehme, wird auch das ständige Problem von Missverständnissen nahezu eliminiert. Weil jeder immer dasselbe Modell vor Augen hat. Es gibt keine Möglichkeiten, irgendetwas zu interpretieren, weil die BPMN eben so präzise ist, dass dieser Interpretationsspielraum auf ein Minimum reduziert wird und damit sitzt die Erstimplementierung auch sofort und nicht dieses ständige Ping-Pong-Spiel. Implementieren wir das und dann schaue ich mir das an und dann passt es wieder nicht und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, der prozessgesteuerte Ansatz liefert eine neue Qualität in der Prozessanwendungsentwicklung. Das ist tatsächlich mein Ziel, was ich erreichen möchte. Und helfe damit auch den IT-Abteilungen, ihre Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema Qualität. Denn eng verbunden mit dem prozessgesteuerten Ansatz ist seit diesem Jahr auch der Begriff PD-Artify. Warum ist dieser Begriff von mir ins Leben gerufen worden? Ganz einfach, weil ich dieser Qualität ein Label geben möchte, einen Stempel, damit zukünftig die Leute erkennen können, wo ist diese Qualität überall drin? Ja, worauf kann ich mich verlassen, wenn ich PD-Artify sozusagen einkaufe? Und das ist mir tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Qualität auch sichtbar wird. Das heißt, ich stelle mir vor, dass zukünftig Software dieses Label PD-Artify bekommen kann und dann können sich Kunden darauf verlassen, hey, da bekomme ich die volle Transparenz. Ich weiß, da ist BPMN drin, ich kann dieses BPMN sehen, ich kann es während der Ausführung sehen und ich kann es anpassen. Und da wir von BPMN sprechen, ne, ich weiß nicht, wie viele von deinen Zuhörern BPMN praktisch einsetzen oder auch einen Kurs gehört haben. Ich glaube, dass viele BPMN-Kurse den prozessgesteuerten Ansatz nicht im Hinterkopf haben. Auch da möchte ich sagen, pass mal auf, wenn du BPMN lernen und auch für diese Architektur einsetzen möchtest, dann nimm zukünftig einen Kurs, der dieses Label PD-Artify trägt. Und genauso für Process Engines. Kann ich mit dieser Process Engine vernünftige prozessgesteuerte Anwendungen bauen? Auch die bekommen dann ein Label. Und natürlich dann auch Rollen, ne? Projektleiter, Entwickler, Architekt. Hat er das verstanden? Kann er nach dieser Methodik zukünftige Prozessanwendungen bauen? Alles nur, damit diese Qualität hochgehalten wird und die Kunden dann auch entsprechend davon profitieren können. Darum kämpfe ich und deswegen gibt es auch eine PD-Artify-Initiative. Die können wir dann später sicherlich auch unten verlinken. Und ich möchte deine Hörer auffordern, da mitzumachen und mit dieser Firma, an der ich jetzt auch mitbeteiligt bin, die Firma 730PM. Wir wollen diese Qualität jetzt auch über den prozessgesteuerten Ansatz auf die Straße bringen.
Und dass die Qualität auch vom Gespräch auf einem hohen Niveau bleibt, möchte ich gerne einen Punkt noch ein bisschen hinterfragen. Und zwar, wir haben vorher über Standardsoftware für Standardprozesse zum Beispiel gesprochen. Und dass eine Standardsoftware keinen Sinn macht, wenn es wirklich um innovative neue Prozesse geht. Jetzt hast du angeführt beim prozessgesteuerten Ansatz, dass es da Blaupausen für die Architektur geht. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn es da eine Blaupause geht, gibt es ja wieder einen gewissen Standard, den ich einfach umsetzen kann, stumpf umsetzen kann und mache dann wieder keine individuellen oder innovativen Prozesse.
Wir müssen die Prozesse von der Architektur unterscheiden. Die Prozesse bleiben höchst individuell und die Architektur hilft mir dann bei der Anwendungsentwicklung, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss, sondern die Prozessapplikation immer nach derselben Architektur umsetzen kann. Also von daher sehe ich da schon einen Unterschied. Ja, die Architektur bleibt stabil und gleich. Und jeder, der eine prozessgesteuerte Anwendung sieht, weiß genau, wo er welche Komponenten in der Gesamtlösung findet. Die Prozesse, die fachlichen Prozesse, bleiben selbstverständlich höchst individuell. Denn ein Kerngedanke des prozessgesteuerten Ansatzes ist der, dass er den fachlichen Prozess von Integrationsaspekten sauber trennt. Und das ist eben Bestandteil der Architektur. Davon sind aber die höchst individuellen Prozesse, die dann letztendlich die Anwendung ausmachen, natürlich nicht betroffen.
Okay, perfekt. Danke für die Klarstellung. Und wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Jetzt wäre zum Schluss, wahrscheinlich ist es die spannendste Frage überhaupt, hast du für unsere Hörer einen Tipp, woran sie erkennen können, dass sie zum Beispiel gerade sich in einer kritischen Situation finden, im Bereich Digitalisierung, digitale Transformation, wie man eben erkennen kann, ist das eine Sackgasse, ist es eben eine kritische Situation, sind meine technischen Schulden schon extrem hoch? Hast du da einen konkreten Tipp für die Zuhörer?
Danke für die Frage, Christoph. Das gibt mir tatsächlich nochmal die Gelegenheit, die wichtigsten Kriterien in einer Art Checkliste kurz nochmal durchzugehen. Sozusagen die Don'ts der Digitalisierung und digitalen Transformation. Und wie du dir denken kannst, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, fange ich mit BPMN an. Wie ich schon gesagt habe, eine Digitalisierung, digitalen Transformation in dieser neuen Welt ist für mich ohne BPMN nicht denkbar. Das heißt, die Nichtnutzung von BPMN ist da schon mal ein ganz typisches Zeichen. Und mindestens genauso schlimm ist die falsche Nutzung von BPMN. Und da lässt sich natürlich die Frage anschließen, wann nutzt man denn BPMN falsch? Ja, und meiner Meinung nach ist, wenn man diese Gedanken von Process Engine und prozessgesteuerter Architektur nicht im Hinterkopf hat. Ja, und ich hatte ja schon die BPMN-Kurse angesprochen gehabt. Ich befürchte, dass die wenigsten dieser Kurse das im Hinterkopf haben. Ich möchte beispielsweise, um es mal wirklich konkret zu machen, ne, möchte ich mal auf ein BPMN-Problem eingehen, weil ich sehr viele BPMN-Modelle sehe. Da befinden sich zwei aufeinander folgende Benutzeraufgaben in einer Lane. Ja, und man macht sich gar nicht klar, dass das keine gute Idee ist. Ja, warum nicht? Können wir da mal in einer separaten Session diskutieren. Ne? Oder ich sehe wahnsinnig häufig den Einsatz von Fehler-Endereignissen. Ja? Stattdessen sollte man beispielsweise die Eskalation nehmen. Ja? Und die Hörer können jetzt schon mal für sich so reflektieren. Was erzählt der Stiel da? Habe ich das jetzt verstanden? Wenn Sie es nicht verstanden haben, ist das ein Zeichen darauf, dass Sie in der neuen Welt, in dieser neuen Digitalisierung, meiner Meinung nach noch nicht angekommen sind.
Das ist ein perfekter Schluss, Volker. Und dieser prozessgesteuerte Ansatz, der ist jetzt schon mehrmals grob umrissen worden. Für mich noch, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu wenig. Und deswegen, ob du Zeit hast oder keine Zeit hast, du musst dir auf jeden Fall die Zeit nehmen, dass wir eben eine Folge nochmal zukünftig machen, wo wir diesen prozessgesteuerten Ansatz komplett auseinandernehmen, sodass wir da einen Leitfaden haben und erstens mal genau verstehen, was ist der genau? Zweitens, wie kann man den anwenden? Wie kann man ihn erlernen? Was kann man damit erreichen? Ich frage dich jetzt ganz offen, bist du dabei bei einer weiteren Folge, dass wir genau das tun können?
Da kann ich ganz kurz drauf antworten, selbstverständlich.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.